Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um Klimaschutz, Bildung für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsmitgestaltung. In der heutigen Folge erfahren wir aus erster Hand das Wissenswerte von der Klimakonferenz in Brasilien. Wir lernen den German Watch Klimaschutzindex kennen und erhalten motivierende News, was dies für die Bildungsarbeit vor Ort bedeutet. Mein Name ist Angela Austermann und ich engagiere mich seit 6 Jahren ehrenamtlich bei Parents for Future. Ich sehe meine Schwerpunkte in der Klimakommunikation und in der Vernetzung. Hierüber bin ich in den letzten Jahren mit German Watch in Kontakt gekommen und freue mich, Ihre Arbeit heute mit der Moderation dieses Podcasts zu unterstützen. Bei mir sitzen heute Thea Ulrich und Stefan Rostock von German Watch. Hi Thea.
Hallo Angela.
Du arbeitest seit 2021 bei German Watch e.V. in Bonn als Referentin für Klimaschutz und Energie. Im Team beschäftigst du dich mit dem Klimaschutzindex, auf Englisch Climate Change Performance Index oder auch kurz CCPI. Den werden wir gleich noch von dir besser erklärt bekommen. Du hast schon an mehreren UN-Klimakonferenzen teilgenommen und wirst uns gleich noch ganz frisch deine Eindrücke von der diesjährigen Konferenz vor 2 Wochen in Belém schildern. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich heute hier sein darf.
Und neben dir sitzt Stefan Rostock.
Hallo zusammen.
Du bist Leiter des German Watchs Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung und in NRW bist du Fachpromotor für Klima und Entwicklung. Nachher wirst du uns erläutern, was das Engagement mit Hand und Fuß ist und warum es jede und jeder im eigenen persönlichen Umfeld anwenden kann. Das klingt nach Anpacken und Eindruck hinterlassen. Ich bin schon gespannt, was es damit auf sich hat. Gut, dann steigen wir mal ein, liebe Zuhörende. Macht's euch bequem, wir gehen heute Themen an, die alle betreffen und die gleichzeitig viel Bewegung in unsere Gesellschaft bringen können. Los geht's! Kommen wir zuerst zur 30. UN-Klimakonferenz. Thea, du warst dort in Brasilien. Wie hast du die Stimmung auf der COP30 erlebt? War dort eher Aufbruchsstimmung, Stress pur oder ein bisschen von allem zu spüren?
Man hat auf jeden Fall einen großen Unterschied gespürt zu den 3 vorherigen COPs, die ja in nicht demokratischen Staaten waren, also in Ägypten, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Aserbaidschan. Und jetzt war die Klimakonferenz ja in Brasilien, wie du gesagt hast. Und wir haben auf jeden Fall eine sehr, sehr viel aktivere Zivilgesellschaft gesehen. Nicht nur auf der COP selber, also auf dem Konferenzgelände selber, sondern auch auf den Straßen. Es gab verschiedene Aktionen, es gab Proteste, es gab Demonstrationen. Und das war sehr lebendig und das hat die COP sehr, sehr lebendig gemacht. Auf den Fluren, in dem Konferenzgelände, aber auch auf der Straße. Und was ich persönlich auch total schön fand, dass sich diese Stimmung auch so in die Abende reingetragen hat. Also auf den verschiedenen Plätzen wurde dann noch ein bisschen zusammen gesessen und diskutiert, vielleicht auch ein bisschen gefeiert. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Stimmung, die wir dort hatten. Auf der anderen Seite ist es natürlich einfach eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Also nicht nur für die VerhandlerInnen, sondern auch für die zivilgesellschaftlichen Akteure, die vor Ort da sind. Und das heißt, die ein oder andere Nachtschicht wurde da auf jeden Fall auch eingelegt. Und das hat man gerade zum Ende auch gemerkt, dass da ja die ein oder andere Müdigkeitserscheinung doch da war. Aber insgesamt war es von der Stimmung doch sehr belebend, würde ich sagen.
Da habe ich schon was Neues erfahren. Es läuft gar nicht so trocken ab, sondern daneben her laufen noch sehr viele Dinge, die auch Spaß machen können.
Auf jeden Fall.
Okay. Und was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Ergebnisse der COP30? Was bleibt wirklich hängen?
Wenn man Klimakonferenzen bewertet, also jetzt nicht nur unbedingt jetzt die letzte Klimakonferenz, dann muss man die immer an 2 verschiedenen Maßstäben messen. Das eine ist, was bräuchten wir wirklich, um den Klimawandel zu bekämpfen, um unter dem von uns allen beschlossenen 1,5-Ziel zu bleiben. Und das andere ist, was ist unter den gegebenen geopolitischen, weltpolitischen Entwicklungen möglich? Und wenn wir jetzt auf die erste Frage schauen, also ist genug beschlossen worden, um den Klimawandel wirklich effektiv aufzuhalten, dann muss man ganz klar sagen, nein, auch diese Klimakonferenz hat es nicht geschafft, wirkungsvolle Maßnahmen und einen starken Fahrplan zu entwickeln. Schauen wir uns aber die geopolitische Situation an, dann ist es schon ein kleines Wunder, dass es überhaupt zu einer Abschlusserklärung gekommen ist. Also, dass sich die Staaten überhaupt auf einen Text einigen konnten. Weil man muss sich überlegen, da sitzen fast 200 Staaten und die müssen alle einstimmig einen Text abstimmen. Und da sind ja super viele verschiedene Staaten drin und eben auch Staaten, die das ganze Thema Klimapolitik stark blockieren wollen. Also die weiterhin in Kohle, Öl und Gas investieren wollen, damit Geld verdienen wollen, die Transformation noch nicht angegangen sind. Und wenn man sich diese diverse Akteurskonstellation anschaut, sage ich mal, dann ist es schon ein kleiner Erfolg, dass wir es überhaupt für eine Abschlusserklärung geschafft haben. Und wenn wir mal in die Ergebnisse ein bisschen detaillierter reingehen und nicht nur so einen übergeordneten Blick darauf werfen, dann sehen wir, dass zum Beispiel beim Thema Anpassung, das ist ja das zweite große Thema neben dem Thema Klimaschutz, also wie schaffen wir oder wie schaffen die Länder es, sich an die Folgen der Klimakrise anzupassen. Dann haben wir ein beschlossenes Anpassungspaket und das besteht aus verschiedenen Anpassungsindikatoren, einem neuen Anpassungsfinanzierungsziel und einer Umsetzungsagenda. Dieses Anpassungspaket ist allerdings zu schwach. Also bleibt hinter den Möglichkeiten zurück und auch Möglichkeiten, die zwischendurch mal diskutiert wurden, die vielleicht ein bisschen fortschrittlicher gewesen sind, die haben es dann am Schluss leider nicht ins Dokument geschafft. Aber dieses Anpassungspaket wurde wenigstens beschlossen. Vielleicht kann man es soweit sagen.
Und sicherlich ging es auch um Geld, oder?
Das Thema Finanzierung ist jedes Jahr auf der COP immer ein ganz, ganz großes Thema. Und letztes Jahr auf der COP haben sich die Staaten ja auf ein neues globales Finanzierungsziel geeinigt. Da wurde festgelegt, dass jedes Jahr insgesamt 300 Milliarden an Entwicklungsländer gezahlt werden sollen. Und ein zweiter Schritt, der auch letztes Jahr beschlossen wurde, ist der Versuch, wie man es schaffen kann, bis 2035, dass dieser Betrag auf 1,5 Billionen erhöht werden soll. Und wie man von diesen 300 Milliarden zu den 1,5 Billionen im Jahr 2035 kommen soll, das sollte eigentlich auf dieser COP diskutiert werden. Das kam auch ein bisschen zu kurz. Da kamen jetzt noch nicht so richtig gute Ergebnisse. Das Einzige, was beschlossen wurde, ist, dass es nochmal ein Treffen auf MinisterInnen-Ebene dazu geben soll. Das ist also auch ein bisschen enttäuschend gewesen. Ein Lichtblick im Thema Finanzierung ist der neu ins Leben gerufene Tropenfonds zum Schutz von Regenwäldern. Und da ist schon ein bisschen Geld zusammengekommen. Ich glaube, da kommt auch noch ein bisschen was im Nachgang der COP. Und das ist ein kleiner Erfolg dieser COP, zumindest was die Verhandlungsergebnisse angeht.
Man hat jetzt schon oft diesen Ortsnamen Belém gehört. Was genau hat es mit dem Ort auf sich?
Der Ort Belém, der liegt ja quasi in der Mündung des Amazonas und das konnte man in der Stadt auch total schön sehen. Und die COP-Präsidentschaft aus Brasilien wollte das sozusagen als Anlass nehmen, um über das Thema Waldschutz zu reden. Aber das Thema Waldschutz hat es dann auch nicht ausreichend in die Abschlusserklärung geschafft. Also das selbstgesetzte Ziel, das zu einer Wald-COP zu machen oder zu einer Regenwald-COP, das hat nicht ganz funktioniert.
Was ja eigentlich eine gute Idee gewesen ist.
Was eine gute Idee gewesen ist. Aber ich glaube, vielleicht, um noch einen letzten Satz zu dem Thema zu sagen, was wir gesehen haben, dass es einfach ein bisschen so eine Zweiteilung gibt bei den Staaten. Also es gibt die Staaten, die sehr stark noch an ihrem fossilen Investitionsmodell, Geschäftsmodell festhalten und die Staaten, die sich schon vielleicht auch zu langsam, aber schon auf den Weg machen. Und da haben wir eben gesehen, dass sich da auch verschiedene Gruppierungen gebildet haben, also auch Länder, die sich zusammengeschlossen haben, um ein Fossil Fuel Phase-Out, also wie man aus den Fossilen aussteigen kann, zu beschließen. Und diese Dynamik, die haben wir sehr, sehr deutlich gesehen auf der COP.
Okay. Wenn ich jetzt mal so überlege, vor ziemlich genau 10 Jahren, also im Dezember 2015, wurde bei der COP in Frankreich das Pariser Klimaabkommen beschlossen. Was würdest du sagen, wie haben sich die Klimaverhandlungen bei den Konferenzen in den letzten Jahren verändert? Also was läuft heute anders als noch vor 10 Jahren?
Das Pariser Klimaabkommen ist ja ein ganz, ganz besonderer Meilenstein für alle Leute, die im Bereich Klima arbeiten. Und das war 2015 auch eine riesengroße Aufbruchstimmung. Also ich selber war nicht in Paris, aber wenn ich mit KollegInnen spreche, die da waren, die waren alle sehr motivierend, vor allen Dingen, weil es ja ein sehr, sehr zäher Prozess war, überhaupt zu diesem Paris-Abkommen zu kommen. Und was man ganz klar sagen muss, ist, dass das Paris-Abkommen jetzt ein Abkommen ist, mit dem wir tatsächlich einen Fahrplan haben, wie wir die Klimakrise bekämpfen können. Vorher hatten wir das Kyoto-Protokoll und da war klar, okay, das Kyoto-Protokoll wird nicht ausreichen, damit wir den Klimawandel aufhalten können. Und jetzt haben wir das Paris-Abkommen und das Paris-Abkommen hat eigentlich skizziert, wie kommen wir dahin, um den Klimawandel aufzuhalten. Das heißt, wir müssen jetzt nicht noch ein weiteres Abkommen verhandeln und dieses Abkommen verhandeln, das war über viele Jahrzehnte quasi die Hauptaufgabe der COPs. Und jetzt kommen wir eben vom Verhandeln ins Handeln und es werden ganz andere Fragen gestellt. Also die Fragen, die jetzt behandelt werden, ist, wie wird die Lücke zwischen den nationalen Klimazielen und den globalen Temperaturlimit geschlossen? Und von wem wird es geschlossen? Und wie schnell wird es geschlossen? Und was wird das kosten? Und wer bezahlt das? Also das sind jetzt die Fragen, die ganz zentral auf den COPs behandelt werden.
Danke dir, Thea, für deine Einblicke. Und schwenken wir nun zur Bildungsarbeit, deinem Bereich, Stefan. Die Klimakonferenz ist zu Ende. Und wie gelingt es Germanwatch? Und auch wie schaffst du es in der Klimaarbeit zur Klimakrise, Menschen nicht nur über die Herausforderungen aufzuklären, sondern gleichzeitig Motivation und Hoffnung für echtes, voranbringendes Handeln zu vermitteln?
Das ist gar nicht so schwer, wie es klingt, weil wir ermächtigen Menschen auf der einen Seite zur Teilnahme und auf der anderen Seite können wir ja global mit Daten ganz gut belegen, wir leben in der Zeit der Transformation und helfen Menschen, an diesen Veränderungen teilzuhaben. Dahinter steht ja eine ganz große Effizienzrevolution, also der Übergang von wir verbrennen Dinge hinzu, wir machen Dinge mit Strom. Und das ist in allen Bereichen deutlich effizienter. Wer sich einmal an einem Mofa-Auspuff die Wade verbrannt hat, der weiß, wie viel Energie da in Wärme verloren geht. Und diese Teilhabe an dieser Transformation, die motiviert Leute auch wirklich, sich zu engagieren. Und das ist auch der Bogen zu den internationalen Klimaverhandlungen, weil die können nur funktionieren, wenn Klimaschutz vor Ort funktioniert. Und das ist das, wo wir in unserer Bildungsarbeit zur Teilhabe ermutigen. Spannend ist, Zivilgesellschaft und Demokratie, das bedingt sich gegenseitig. Und deswegen ist diese Teilhabe an der Demokratie auch so wichtig, weil wir merken, wenn wir Klimaschutz richtig wollen, wenn wir Teilhabe wollen, brauchen wir eine lebendige Demokratie. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir uns wirklich auch immer wieder neu für Nachhaltigkeit und für Demokratie einsetzen.
Und wenn du jetzt selber Gespräche führst und die Entwicklungen in deiner aktuellen entwicklungspolitischen Bildungsarbeit erlebst, was würdest du sagen, was verändert sich an der Art und Weise, wie wir heute über globale Gerechtigkeit sprechen?
Wir merken gerade, wir haben es in der Debatte schwer gerade. Klimaschutz geht nicht so gut, Zivilgesellschaft geht nicht so gut, Demokratie gerät unter Druck. Und da ist es total wichtig, Bildung für nachhaltige Entwicklung, globales Lernen immer wieder hochzuhalten. Gleichzeitig aber auch deutlich zu machen, wir brauchen nicht an den Schulen eine Lehrerin, die eine Stunde die Woche BNE macht, sondern um unsere Lebensgrundlagen, um Gerechtigkeit global zu bewahren und zu schaffen, brauchen wir Nachhaltigkeit, Menschenrechte als Grundlage aller Bildung. Und da setzen wir uns dann einmal in der konkreten Bildungsarbeit, aber auch politisch dafür ein, dass Nachhaltigkeit ins Grundgewebe kommt. Und wir haben so ein paar kleine Erfolge in der letzten Zeit erreicht. Im Prozess der Kultusministerkonferenz und des BMZ zum Orientierungsrahmen globale Entwicklung für die gymnasiale Oberstufe, da ist dieser Geist von Teilhabe, der Geist von Politik mitgestalten drin. Der startet jetzt, ist jetzt veröffentlicht worden, startet jetzt in die Umsetzung. Und ein großer Ansatz ist Whole School Approach, Whole Institution Approach. Wenn ich Nachhaltigkeit glaubhaft vermitteln will, dann geht das nur, wenn sich die Institution selber auch glaubwürdig auf den Weg zu mehr Nachhaltigkeit macht. Und das erleben wir gerade sehr erfolgreich in Schulen und in Unternehmen oder halt auch nicht. Aber daran trennt sich gerade die Spreu vom Weizen.
Ja, und ich hatte es bereits in der Einleitung angekündigt, wir sprechen auch über den CCPI, den Klimaschutzindex. Thea, kannst du uns kurz erklären, was der Klimaschutzindex ist und wie er wirkt?
Sehr gerne. Also der CCPI, das ist ein Länderranking, wo wir seit 20 Jahren, also den Index gibt es jetzt schon seit 20 Jahren, uns 63 Länder und die EU anschauen und gucken, wie gut oder schlecht die im Bereich Klimaschutz abschneiden. Und das machen wir mit vier verschiedenen Kategorien. Wir gucken uns die Treibhausgasemissionen an, wir gucken uns den Energieverbrauch an, die erneuerbaren Energien und die Klimapolitik. Und in diesem Jahr haben wir wieder gesehen, die ersten drei Plätze bleiben frei, weil wir sagen, kein Land tut genug, um den Klimaschutz wirklich wirkungsvoll aufzuhalten. Deshalb sind die ersten drei Plätze frei. Und dann kommt an vierter Stelle Dänemark, ein Land, das wirklich, wenn wir uns diese vier Kategorien anschauen, am besten abschneidet, gefolgt von Großbritannien, Marokko und Chile. Auf den letzten beiden Plätzen sind Iran und Saudi-Arabien. Ich glaube, das ist nicht furchtbar überraschend. Aber da haben wir zwei Länder, die unter 1% Anteil erneuerbare Energien haben und bei uns in der Kategorie Klimapolitik eine sehr schlechte Bewertung bekommen. Und wie wirkt der CCPI? Also mit dem CCPI haben wir erstmal ein sehr öffentlichkeitswirksames Instrument. Also wir veröffentlichen den jedes Jahr auf der COP. Also ich war dieses Jahr auf der COP vor allen Dingen auch, um den Klimaschutzindex vorzustellen, auf einer Pressekonferenz. Das heißt, vor Ort können wir viel mit JournalistInnen sprechen, geben viele Interviews und wir haben wirklich eine sehr, sehr große Medienresonanz, nicht nur in Deutschland, sondern auch international. Und das ist sozusagen so ein Einfallstor dazu, auch Druck auf politische EntscheidungsträgerInnen auszuüben. Nicht nur von uns, sondern wir arbeiten auch zusammen mit einem großen Netz an zivilgesellschaftlichen ExpertInnen, die uns dabei helfen, die Klimaschutzbemühungen zu bewerten. Und die können das Instrument auch wiederum nutzen, um Druck auf ihre Regierungen auszuüben. Gleichzeitig haben wir mit dem CCPI über die letzten 20 Jahre einen unglaublich großen Datenschatz aufgebaut. Und WissenschaftlerInnen nutzen den Index, um ihre eigene Forschung zu betreiben. Das heißt, wir haben einige Artikel, die schon mit CCPI-Daten entstanden sind. Und eine Sache, die jetzt in den letzten Jahren auch vermehrt ist, dass Finanzmarktakteure den CCPI nutzen, um ihre Investitionen grüner zu gestalten. Das heißt, der CCPI wirkt wirklich von vielen verschiedenen Seiten, ist aber immer auch nur ein Einstieg sozusagen in ein Thema, weil wir es natürlich nicht schaffen können, 63 Länder und die EU super detailliert uns anzuschauen, aber bietet so einen Einstieg in das Thema. Und dann kann man weiter darüber reden.
Ja, klingt so. Wenn wir nun auf eine Welt blicken, die sich bereits um 1,5 Grad erwärmt hat und in der noch kein Land genug tut, um die Klimakrise wirklich zu begrenzen, wie sieht für dich ein Land aus, das trotz all dieser Herausforderungen gerecht, hoffnungsvoll und auch zukunftsfähig bleibt? Und welche heutigen Erfahrungen geben dir das Gefühl, dass so ein Weg tatsächlich möglich ist?
Also für mich sieht ein transformatives und zukunftsfähiges Land so aus, dass die gesamte Energieversorgung natürlich erstmal über erneuerbare Energien abläuft. Das ist ja klar. Gleichzeitig muss der Energiebedarf durch Suffizienz und Effizienz, das hat Stefan gerade schon gesagt, deutlich reduziert werden. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir weniger Energie verbrauchen für die Prozesse, die wir haben, oder vielleicht sogar diese Prozesse auch reduzieren. Und gleichzeitig ist extrem wichtig, dass auch Länder des globalen Südens, die ja überproportional auch in Zukunft, also jetzt schon und in Zukunft von den Klimarisiken betroffen werden, dass wir die finanziell beispielsweise unterstützen. Und da ist jetzt auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir uns im CCPI nur die Klimaschutzbemühungen anschauen, aber nicht die Klimaanpassungsbemühungen. Und Klimaanpassung ist ja sozusagen der zweite Teil der Formel, also ebenso auch sehr wichtig.
Hast du noch ein Beispiel für uns?
Ich habe eben schon gesagt, bis jetzt macht das noch kein Land, aber wir sehen in einzelnen Ländern schon einzelne Entwicklungen, die uns eigentlich sehr hoffnungsfroh stimmen. Das heißt, das erste Beispiel wäre Großbritannien und die haben bereits seit 2008 ihren sogenannten Climate Change Act, also schon sehr, sehr lange. Damit waren sie eines der ersten Länder, die wirklich ein legal bindendes Ziel festgelegt haben. Und die haben 2008 schon gesagt, dass sie bis 2050 ihre Emissionen um 80% senken wollen. Das haben sie 2008 gesagt und jetzt haben sie das nochmal nachgeschärft, dieses Ziel, und sagen jetzt, wir wollen dieses Ziel 80% Emissionenreduktion bis 2035 erreichen. Das heißt, wir sehen, wenn man sich einmal ein Ziel gesetzt hat, ist das gut, aber wichtig ist es dann auch nachzuschärfen. Das heißt, es ist besser, dann ein Ziel zu haben und das dann nachzuschärfen und das dann zu erreichen, als es perfekt Design zu haben. Ja, das heißt, auch einfach nach vorne laufen und Dinge einfach mal machen. Und das sehen wir in Großbritannien, dass sie das wirklich sehr gut gemacht haben. Und sie haben es auch geschafft, in den letzten Jahren sukzessive ihre Emissionen auch zu senken. Ein Erfolg ist, dass sie im letzten Jahr die letzte Kohlemine geschlossen haben und in diesem Jahr beschlossen haben, dass sie keine neuen Öl- und Gaslizenzen mehr ausgeben wollen. Und das sind eben Zeichen, wo wir sagen, okay, hier werden nicht nur erneuerbare Energien ausgebaut, der eine Baustein, sondern auch der zweite Baustein, wirklich konsequent aus fossilen auszusteigen. Und das sehen wir in Großbritannien eben untermauert mit diesem schon sehr, sehr lange geltenden politischen Ziel und der politischen Marschrichtung. Dann gucken wir natürlich uns auch natürlich Dänemark an, die bei uns oben ganz oben im Ranking stehen. Dänemark macht schon sehr vieles sehr richtig, unter anderem der extrem hohe Anteil von erneuerbaren Energien am Energieverbrauch, aber da hören sie auch nicht auf. Das heißt, sie bauen auch weiterhin erneuerbare Energien aus, machen ihr Netz fit für die anderen Herausforderungen, die man hat, wenn man erneuerbare Energien im Stromnetz hat. Was bei Dänemark auch besonders ist, dass sie sich im internationalen Kontext extrem engagieren. Also sie sagen, na gut, wir sind ein sehr, sehr kleines Land, also natürlich zählen auch unsere Emissionen, aber da, wo wir wirklich einen Unterschied machen können, ist, dass wir international versuchen, Allianzen zu schmieden. Und so haben sie beispielsweise die Beyond Oil and Gas Alliance mitgegründet und versuchen da sehr aktiv den Ausstieg aus Gas und Öl voranzutreiben. Und ein nationales Politikinstrument, was sehr einzigartig ist, ist die CO2-Steuer auf Landwirtschaft. Denn Landwirtschaft ist häufig ein Sektor, der ein bisschen ausgespart wird, wenn man über Klimaschutz redet. Also wir reden viel über Strom, wir reden auch vielleicht mal über Verkehr oder über Gebäude oder die Industrie. Aber über Landwirtschaft wird insgesamt noch sehr, sehr wenig gesprochen. Und da gibt es auch noch nicht so super viele Lösungsansätze. Und Dänemark hat jetzt eben mit dieser CO2-Steuer, die gemeinsam mit landwirtschaftlichen Akteuren auch entwickelt worden ist. Also das ist auch hier Teilhabe, Partizipation extrem wichtig, damit solche Politikinstrumente auch angenommen werden, und versuchen eben mit dieser CO2-Steuer sukzessive den landwirtschaftlichen Sektor umzubauen und auch da die Emissionen zu senken. Und was vielleicht auch noch interessant ist bei dieser CO2-Steuer ist, dass die Einnahmen aus der Steuer dann genutzt werden, um diesen Umbau voranzutreiben. Das heißt, es kommt direkt den Bäuerinnen und Bauern zugute und gleichzeitig wird das Geld auch in den Wiederaufbau von Wäldern gesteckt. Und so sollen auch die sozialen Folgen eben abgefangen werden, weil das ist ja auch immer sehr wichtig, weil die Transformation, die passiert nicht einfach so. Das hat auch soziale Implikationen, und da einen Blick in allen klimapolitischen Instrumenten drauf zu haben, welche sozialen Folgen sind damit drin, da sind wir wieder beim Thema Klimagerechtigkeit, ist auch extrem wichtig. Und als letztes Beispiel habe ich noch Chile, die bei uns im Index natürlich auch sehr gut abschneiden. Das Land hat sich erst 2022 ein legal bindendes Klimaziel gesetzt, versucht aber seitdem, das auch wirklich konsequent umzusetzen. Seitdem ist der Anteil der erneuerbaren Energien deutlich gestiegen. Also auch da sehen wir wieder, dass ein politisches Grundfundament extrem wichtig ist, um daraus dann Maßnahmen abzuleiten. Und in Chile sehen wir natürlich auch, dass es da sehr niedrige Pro-Kopf-Emissionen gibt. Und davon profitiert das Land bei uns im Index.
Thea, magst du uns vielleicht noch dein Lieblingsbeispiel nennen?
Ein ganz, ganz kleines Beispiel, was aber ich total schön finde, ist, dass es in Tallinn, in der Hauptstadt von Estland, einen kostenlosen ÖPNV gibt. Und das, finde ich, sind so kleine Beispiele, die jetzt vielleicht das Land Estland noch nicht zum Klimavorreiter macht, aber kleine Ideen, die vielleicht wirklich auch einen Unterschied machen und für Menschen auch eben nicht nur die Funktion Klimaschutz haben, sondern auch die Funktion Mobilität und Sicherstellung von Mobilität.
Ich fand jetzt gerade ganz spannend an deinem Beispiel von Dänemark, dass du so einen Bogen geschlagen hast, was eben mit Zivilgesellschaft passiert, wenn auch politisch gewisse Wege eingeschlagen worden sind. Und das bringt mich zu der Frage an euch beide: Welche Rolle kann und muss die Zivilgesellschaft heute spielen, um die Demokratie zu stärken und die gesellschaftliche Transformation und hier konkret den Klimaschutz spürbar voranzubringen? Was würdest du sagen, Thea?
Also Zivilgesellschaft nimmt ja immer in verschiedenen Bereichen verschiedene Rollen ein, und unterschiedliche Organisationen haben auch unterschiedliche Rollen. Also nicht alle zivilgesellschaftlichen Organisationen haben die gleiche Rolle. Also Zivilgesellschaft kann sichtbar machen, was falsch läuft, kann aber auch loben, was gut läuft, wichtige Impulse und Visionen an EntscheidungsträgerInnen liefern und vor allen Dingen aber auch Brückenbauerin sein zwischen verschiedenen Akteuren, zwischen verschiedenen Bedürfnissen. Und ich glaube, das ist ja auch sehr wichtig für Demokratie, dass eben verschiedene Bedürfnisse gehört und gesehen und sichtbar gemacht werden. Und ich glaube, da kann Zivilgesellschaft wirklich eine große Rolle für spielen. Und oder was für bei uns bei Germanwatch immer sehr wichtig ist, ist der Austausch und irgendwie miteinander reden und nicht so verhärtete Fronten zu haben. Und da sehe ich eine große Aufgabe für die Demokratie und eine große Aufgabe für die Zivilgesellschaft.
Ich ergänze mal noch eine weitere Rolle von Zivilgesellschaft. Das ist so die Anwaltschaft für Menschen oder Dinge, die keine eigene Stimme haben, wie die Natur, zukünftige Generationen. Und dafür setzt sich dann Zivilgesellschaft jetzt schon ein, diese stärker im politischen Prozess sichtbar zu machen. Toll ist auch dieses Beispiel von Thea, jetzt schon die positiven Beispiele, wie Energiewende gelingen kann, hier in die politische Debatte zu bringen. Und ganz konkret heißt das, wir setzen uns gerade um Neugestaltung, Finanzierung des ÖPNV ein. Und ein Schritt wäre, dass wir für Schülerinnen ÖPNV komplett kostenlos machen, auch um junge Menschen an die ÖPNV-Nutzung ranzuführen, um dann da auch ein nachhaltigeres Mobilitätsverhalten grundzulegen. Was wir aber als Zivilgesellschaft noch nicht so gut machen, wo wir uns aber immer mehr hinbewegen, ist einmal der Dialog mit ganz vielen verschiedenen Milieus. Oft arbeiten wir doch sehr stark in unserem jeweils eigenen Milieu. Da werden wir besser, aber da könnte noch viel mehr passieren. Und was gut ist, dass wir immer besser werden, wie sehen denn nachhaltige Zukünfte aus? Viele Menschen haben ja Angst, das Alte hinter sich zu lassen, weil sie das Neue noch nicht sehen, spüren, erleben, noch keine Idee davon haben. Und das passiert gerade in sehr viel kreativen Räumen, in sehr viel Debatten. Wie sehen denn nachhaltige Zukünfte aus? Und da ist so ein Index natürlich toll, wenn wir international Beispiele bekommen, wie nachhaltige Gesellschaftsgestaltung aussehen kann.
Das heißt, du meinst auch einfach mal ein bisschen schwelgen, Visionen einfach neu denken, wo wir jetzt gar nicht im Moment eigentlich drauf kämen, weil wir uns aus anderen Ländern Ideen holen oder auch weil wir selber mal anfangen, im Austausch eben mit anderen Menschen auf neue Visionen zu kommen.
Und das dann gemeinsam zu entwickeln und einfach auszuprobieren. Weil was in dem einen Land funktioniert, müssen wir ja verändern, damit es auch bei uns funktioniert. Und dann Menschen auch befähigen, das in ihre Strukturen zu bringen, Menschen befähigen, das mit Entscheidungsträgerinnen zu kommunizieren und in die wirklich auch in die politische Debatte zu bringen. Und dann merken wir, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung einen ganz tollen Schritt weitergegangen ist, dass sie nämlich sagen, das UNESCO-Programm BNE 2030, die allererste Zielgruppe sind Entscheidungsträgerinnen. Wir müssen Menschen befähigen, ihre Anliegen an Entscheidungsträgerinnen zu bringen. Und viele, die das machen, merken, das sind offene Türen. Das ist wirklich ein Raum, wo ich gebraucht werde, wo meine Meinung gebraucht wird. Und dieses sich einmischen ist wirklich gut für die Selbstwirksamkeitserfahrung, für das Selbstbewusstsein und natürlich für den demokratischen Prozess insgesamt.
Das heißt, welche weiteren Rollen kann die entwicklungspolitische Bildungsarbeit hier übernehmen?
Ich glaube, an der Stelle bringe ich mal gerade unser Beispiel von Engagement mit Hand und Fuß. Den ökologischen Fußabdruck, den kennen viele. Der ist gut für die Sensibilisierung, aber der verändert unsere Gesellschaft kaum. Und es gilt, Menschen zu befähigen, nicht nur ihren Fußabdruck zu verringern, sondern auch ihren Handabdruck zu vergrößern. Und Handabdruck, das bedeutet, dass ich in der Lage bin, in meinem Umfeld, in meinem Verein, in meinem Unternehmen, in meiner Kommune, mich dafür einzusetzen, dass Rahmenbedingungen sich hin zu mehr Nachhaltigkeit verändern. Und davon gibt es immer mehr Beispiele, immer mehr anregende Ideen, wie Menschen es geschafft haben, in ihrem Umfeld Nachhaltigkeit zum Standard zu machen, Nachhaltigkeit zum neuen Normal. Und diese Teilhabe an der Transformation, das begeistert Menschen und Gruppen immer mehr.
Klingt für mich danach, man muss gar nicht so sehr aus seiner Komfortzone raus, sondern da, wo man eh schon vor Ort engagiert ist oder seine Freizeit verbringt, da kann ich einfach anpacken.
Nichts gegen Thea und ihr Engagement auf der UN-Klimakonferenz, aber die Leute, mit denen wir arbeiten, die sind wirklich froh, dass sie nicht dahin müssen, sondern dass sie in ihrem Verein das Catering nachhaltiger machen, die Mobilität im Fußballverein nachhaltiger machen. Und das ist Teil der Transformation. Und das ist auch Teil dessen, dass es kommt auf jedes vermiedene Zehntel Grad globale Erwärmung an. Und diese vielen Beiträge, die bringen auch in unsere Gesellschaft insgesamt hin zu mehr Nachhaltigkeit.
Dann lasst uns doch jetzt noch den kurzen Ausblick wagen auf das kommende Jahr. Was wird das Jahr 2026 bringen, Thea? Was würdest du sagen?
Also wie jedes Jahr wird auch das nächste Jahr klimapolitisch wieder extrem spannend und sehr entscheidend werden, weil ganz oft wird ja von dieser Zielmarke 2030 gesprochen und das ist dann nächstes Jahr nur noch 4 Jahre hin. Ja, also das heißt, da haben wir noch ganz schön viele Hausaufgaben zu machen. Und das, was die Länder noch nicht gemacht haben oder noch nicht alle Länder gemacht haben, eigentlich hätten sie in diesem Jahr ihre nationalen Klimaschutzbeiträge einreichen müssen, ihre NDCs. Und das haben viele Länder schon gemacht, aber viele haben es auch noch nicht gemacht. Mhm. Das heißt, ich meine, das Jahr ist auch noch nicht zu Ende, vielleicht kommt da auch noch was. Aber das ist eben ein großer Fokus nächstes Jahr, dass wir schauen, wie sehen diese Klimaschutzbeiträge zusammengenommen aus und reichen die aus, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? Ich würde vermuten, nein, von dem, was wir bisher gesehen haben. Aber dann ist ja die Folgefrage, okay, was muss dann jetzt getan werden, damit diese nationalen Klimaschutzbeiträge ambitionierter werden? Und es geht ja auch nicht nur darum, nur Ziele zu formulieren, sondern diese dann auch mit wirkungsvollen Maßnahmen zu hinterlegen. Gleichzeitig lässt sich eigentlich kaum vorbestimmen, was nächstes Jahr alles passiert, weil das haben wir in diesem und im letzten Jahr gesehen, dass geopolitisch einfach so viel passiert, dass das Thema Klima auf der Agenda leider immer weiter nach unten rückt. Und das würde ich mir ganz persönlich wünschen, dass es ein größeres Bewusstsein wieder für das Thema Klima gibt, dass es ein größeres Momentum für das Thema Klima gibt, weil das Thema Klima uns die nächsten Jahrzehnte begleiten wird. Und je mehr wir jetzt tun, desto weniger müssen wir in Zukunft leiden und desto weniger müssen wir in Zukunft auch an Anpassungsmaßnahmen machen.
Ja, bin ich voll bei dir. Stefan, für dich das Jahr 2026 im Bildungsbereich.
drei große Punkte. Das eine ist, Nachhaltigkeit so gestalten, dass Demokratie gestärkt wird. BNE so gestalten, dass demokratische Teilhabe gestärkt wird. Das zweite ist, dass wir Resilienz stärken. Einmal bei den Lernenden. Wir merken, dass die junge Generation echt leidet unter zukünftigen Krisen, immer noch unter Corona-Folgen, unter zunehmenden wirtschaftlichen Unsicherheiten. Wie kommen wir dahin, diese Menschen zu stärken? Und ein Punkt, sie zu stärken, ist es, ihnen Teilhabemöglichkeiten aufzuzeigen. Und wir müssen viel stärker wieder auf Naturerfahrung, auf Gruppenerfahrung setzen, um diese Basiskonstanten zu haben, aus denen danach dann Engagement erwachsen kann. Und das Dritte ist, dass wir BNE in den politischen Prozessen stärken müssen. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist jetzt vom Forschungsministerium ins Jugend- und Familienministerium gewandert. Da müssen wir gucken, dass das politisch stark ist, dass BNE und Demokratiebildung zusammengedacht werden. Wir freuen uns auf die Didakta im März in Köln und da auch wieder Nachhaltigkeit, Demokratie und Teilhabe sichtbar zu machen und werden uns da auch mit verschiedenen Formaten einbringen. Ein letzter Gedanke ist, viele Lehrerinnen und Lehrer merken, dass der Rechtsruck auch an der Schule spürbar wird. Wenn Sie sich dann dafür einsetzen, das, was Ihr Diensteid von Ihnen erwartet, sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, freiheitlich-demokratische Grundordnung einzusetzen, wenn Sie das dann machen, merken Sie, dass Ihnen oft der Rücken nicht gestärkt wird. Und dafür läuft jetzt eine ganz große, ganz wichtige Petition. Schule zeigt Haltung, Lehrkräfte stärken gegen Hass und Hetze. Die läuft noch bis ins Frühjahr über die Didakta hinaus und gerne teilen, gerne mitmachen. Wir brauchen Ministerien und Schulämter, die den Lehrerinnen in ihrem demokratischen Engagement auch den Rücken stärken.
Auf jeden Fall. Liebe Thea, lieber Stefan, ich danke euch für eure Ausführungen zu den unterschiedlichen Themen und ihr habt mich gebeten zu sagen, wer auf dem Laufenden bleiben möchte, ist eingeladen, den Germanwatch BNE Newsletter zu abonnieren. Den Link finden die Zuhörenden in den Shownotes oder auf eurer Webseite von Germanwatch unter Bildungsbereich. Damit verabschieden wir uns für heute. Danke, dass du zuhörst, mitdenkst und mitgestaltest, denn jede Person und jede Perspektive zählt und gemeinsam kommen wir Schritt für Schritt voran. Pass gut auf dich auf und auf die Welt um dich herum. Bis zur nächsten Folge, dein Germanwatch Bildungsteam.